Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, heute nochmal bei Ihnen in der Gemeinde die Predigt zu halten. Und das Thema, es wurde ja schon mehrfach hier gezeigt, heißt das Gute tun, das Gott uns vor die Füße legt. Und ich habe so in einem ersten Impuls heute Morgen diese schönen Frühlingsblumen gesehen und habe gedacht, ja, es kann auch was durchaus Schönes sein, was Gott uns vor die Füße legt. Es muss nicht immer das Pflichtprogramm, das eine Last ist, sein, sondern Gott weiß auch, was er jedem gibt. Also das mal vorab so ein Gedanke, der mir heute Morgen beim Reingehen kam. Ja, der Predigttext steht in Jakobus 4, Vers 13 bis 17. Und ich werde ihn gleich aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. In diesem Text wird ein großes Spannungsfeld aufgezeigt. Einmal zwischen ganz motivierter Zukunftsplanung, den Menschen machen, und andererseits auch in dem Erkennen der menschlichen Begrenztheit auf der anderen Seite. Und am Ende resultiert daraus, dass wir einfach das Gute tun sollen, das Gott jedem vor die Füße legt. Aber hören wir erstmal auf den Bibeltext aus Jakobus 4, Vers 13 bis 17. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Dieser Bibeltext, so alt er auch ist, finde ich, passt ganz gut in unsere heutige Zeit, denn auch heute machen viele Menschen Zukunftspläne, planen, organisieren ihre Aktivitäten ganz eigenständig und manchmal auch ohne zu berücksichtigen, dass Gott dabei eine Rolle spielt. Und auch die Beispiele finde ich heute gut nachvollziehbar. Auch heute wollen so manche Menschen in eine fremde Stadt reisen, um andere Kulturen kennenzulernen. Besonders junge Menschen verbringen ja gerne auch ein Jahr im Ausland, um zu studieren oder Sprachkenntnisse zu erwerben oder auch um Arbeitserfahrungen im Ausland zu sammeln und später bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Und dagegen ist ja zunächst auch gar nichts einzuwenden. Aber bevor wir so in die heutige Zeit einsteigen, möchte ich Sie einladen, einfach mal auf die gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründe zu schauen, auf die dieser Text Bezug nimmt. Da haben wir es ja mit einer ganz anderen Gesellschaft zu tun. Da gibt es etliche sehr reiche Menschen und auch viele Arme. Ein Großteil dieses Reichtums im römischen Imperium, zu dem gehörte ja Israel damals auch, war auf zweierlei Art erworben worden. Einmal durch die Pachteinnahmen für Landbesitz und zweitens durch bürgerliche Kaufleute, die durch cleveres Handeltreiben reich geworden waren. Und im darauffolgenden Kapitel 5 kritisiert Jakobus scharf die Machenschaften der Oberschicht, die zum Teil sehr große Ländereien besaßen und diese teuer an Bauern und Landarbeiter verpachteten. Und sie verlangten oft unerträglich hohe Pachtzahlungen, sodass diese Landarbeiter daraufhin völlig verarmten. Und am Ende von Kapitel 4, an dem jetzt unser Predigttext steht, geht es ihm um die reichen Kaufleute. Sie vergrößerten ihren Gewinn, indem sie in bereits bestehende oder neu gegründete Städte zogen, weil dort der Handel oft besser florierte als auf dem Land. Und das Vorausberechnen von Kosten und Gewinn war Teil ihres Geschäftslebens. Und es waren sicherlich nicht alle wohlhabend von diesen Kaufleuten, aber dennoch werden sie hier im Text eher als profitgierig dargestellt. Sie blieben häufig für viele Monate oder sogar ein ganzes Jahr in diesen Städten, damit die Reisekosten sich auch rentierten und der Gewinn möglichst hoch ausfiel. Und offenbar war ihr Fehler, dass sie diese Vorausplanungen ihres Gewinns sehr hochmütig und auch selbstherrlich betrieben haben. Ja, sie waren sich darin so sicher, dass sie Gott bei ihren Berechnungen und Planungen ganz außen vor ließen. Wie geht es uns damit? Passiert es uns nicht auch manchmal, dass wir tolle Zukunftspläne machen, ja, anspruchsvolle Jobs ergreifen, mit denen viel Geld zu verdienen ist? Vielleicht zieht mancher auch ins Ausland um. Und all das geschieht oft ohne mal innezuhalten und Gott zu fragen, was er denn dazu zu sagen hat. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, es ist völlig in Ordnung und auch erforderlich, Zukunftspläne zu machen. Und es spricht auch gar nichts dagegen, dass ein Christ einen gut bezahlten Job ergreift. Aber hier geht es darum, ob wir Gott mit einbinden in unsere Planung, ob wir eingestehen, dass wir letztlich zukünftige Entwicklungen nicht überblicken können oder in der Hand haben. Das haben wir in den letzten Jahren verstärkt wahrgenommen, dass es so ist, denn letztlich weiß Gott alleine, wie unser Morgen aussehen wird. Ein Prototyp dieser unrechtmäßigen Gewinnsucht, wie hier bei den handeltreibenden Kaufleuten, ist an anderer Stelle ja der reiche Kornbauer. Die Geschichte ist vielleicht einigen bekannt. Der hat reiche Ernten gemacht und dann immer eine größere Scheune gebaut, um dann ausgesorgt zu haben. Und ihm wird am Ende gesagt, du Narr, heute Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Da hast du gar nichts davon. Für diesen Kornbauern ist der erzielte Gewinn oder die gute Ernte nicht eine Aufgabe, sondern er betrachtet es als Privateigentum. Und es ist spannend, mal zu sehen, dass das Wort privat vom lateinischen privare kommt, was auf Deutsch berauben heißt, interessanterweise. Und Luther hat es mal ganz drastisch gesagt: Alles, was wir haben, muss stehen im Dienst Gottes natürlich. Wenn es nicht im Dienst steht, dann steht es im Raub. Wenn also Gewinn, den wir erzielen, in Gottes Dienst steht, dann kann er ein großer Segen sein. Das stellt Jakobus hier gar nicht in Frage. Aber dieser selbstherrlichen Einstellung der Menschen, die ihn machen, diesen Gewinn, dieser Einstellung widersetzt er sich. Und im Alten Testament, in Jeremia Kapitel 9, Vers 22 bis 23, lesen wir auch etwas ganz Ähnliches, das uns Menschen auffordert, sich nichts auf unseren Reichtum, unsere Weisheit oder unsere Stärke einzubilden. Da steht nämlich: So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Nein, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, nämlich dass er weiß, ich, der Herr, bin es, der auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit wirkt. Denn an solchen Menschen habe ich Gefallen. Das heißt, auch für uns, wir brauchen uns gar nicht erst groß darzustellen, wie weise und clever wir sind. Denn unsere Weisheit und Einsicht ist sehr begrenzt. Und wenn wir Menschen mit unserem Latein am Ende sind, dann kann Gott erst richtig anfangen. Auch Jakobus setzt in unserem Bibeltext einen Gegenakzent zu der vermeintlichen Omnipotenz des Menschen, der denkt, er kann alles selbst erreichen. Und Jakobus schreibt hier, was ist schon euer Leben? Das Leben ist nur ein Rauch. Ein Dampfwölkchen steht hier in der neuen Genfer Übersetzung. Das fand ich ganz lustig, dass es so schnell verpufft. Dass eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Und diese Kaufleute im damaligen Israel waren ja der Überzeugung, alle Handelsgeschäfte erfolgreich planen und selbst schaffen zu können. Egal, was sie sich vornahmen, auch das Erzielen der errechneten Gewinnmargen, sie glaubten, alles selbst fest in der Hand zu haben. Und irgendwie erinnerte mich das auch ein bisschen an diese Prognosen der Gewinnzuwächse großer Konzerne in unserer Zeit. Immer mehr wollen. Nicht ein positiver Geschäftsabschluss reicht. Nein, der bilanzierte Gewinn muss jedes Jahr wachsen, muss größer werden. Und das auf Kosten vieler Arbeitnehmer, auf Kosten von kleineren Zuliefererfirmen, auf Kosten der Gesundheit so mancher Manager auch und auf Kosten der Umwelt. Und dieser etwas abgehobenen Haltung und Selbstüberschätzung des Menschen wird hier in dem Text Einhalt geboten, indem er die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens betont. Was ist euer Leben mehr als ein Rauch, ein Dampf, wie es wörtlich heißt, der schnell verfliegt und kaum etwas davon wird bleiben? Und diesem Typus von Mensch wird hier eindeutig vermittelt. Halt doch mal inne. Werde dir bewusst, dass du all deine großen Erfolge nicht erreichen könntest, wenn es dir Gott als Geber der Gaben nicht ermöglichen würde. Werde dir klar darüber, dass dein Leben, deine Gesundheit, die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für deine Zukunftspläne gar nicht in deiner Hand liegen. Finde doch zu einer demütigen Haltung gegenüber dem allmächtigen Gott, indem du eingestehst, nur wenn du Gott es willst und mein Leben erhältst, dann werde ich meine Pläne auch verwirklichen können. Aber Achtung, nicht alle Menschen sind gleich. Die einen müssen vielleicht in ihrer Selbstüberschätzung gebremst werden und andere lassen sich wiederum sehr schnell auch demotivieren. Und da finde ich es ganz wichtig, sich auch mal selber zu fragen, was für ein Typ Mensch bin ich und wo will Gott mir persönlich etwas sagen? Manchem dient nämlich der Vergleich mit dem vergänglichen Dampf vielleicht auch als vollkommener Anlass zu sagen, dass es sich ja gar nicht lohnt, irgendetwas anzupacken. Wenn wir also eher zu dem zweiten Typ Mensch gehören, also dem, der sich leicht demotivieren lässt, dann kommen einem vielleicht eher solche Gedanken. Was soll denn ein einzelner Mensch schon bewirken? Ist unsere Lebenszeit nicht ohnehin viel zu kurz und die Kraft zu begrenzt, um etwas Großes zu schaffen? Und wem gelingt es schon so frühzeitig und treffsicher, die eigene Berufung zu entdecken, dass man wenigstens etliche Jahre der eigenen Lebenszeit das tun kann, was einen bleibenden Wert erzeugt im Reich Gottes? Und sind nicht manchmal die Kosten höher als der Gewinn? Ist es das wert, diese ganzen Kränkungen, Missverständnisse, Opfer oder vielleicht auch Misserfolge zu ertragen für das bisschen, was am Ende herauskommt? Unser Leben ist doch nur wie ein kleiner Dunst oder Dampf. Und so betrachtet können Menschen auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, wie man sagt, indem das Wissen um die eigene Vergänglichkeit und Begrenztheit sie lähmt und zur Untätigkeit verleitet. Und ich denke, auch das ist ganz sicher nicht im Sinne unseres Herrn. Dennoch, Jakobus schaut hinter die Kulissen und glaubt, dass es mehr gibt als das vordergründig Sichtbare. Und das gilt jetzt nun für beide Typen von Menschen. Wenn unser Glaube nicht nur Formsache ist, sondern lebendig sein soll, im Kontakt mit Jesus gelebt wird, dann können wir auch das erkennen, was Gott uns vor die Füße legt. Nämlich das Gute, das wir unbedingt tun sollen. Die Wege, die wir unbedingt gehen sollten. Dinge, an denen wir auf jeden Fall mitwirken sollen, die bleibenden Wert haben. Und obwohl das Leben wie ein Dampf ist, kann es wirklich Sinn haben, was wir tun und lassen. Es gibt Bleibendes. Wir können also Werte schaffen, die vielleicht auch dann noch weiter wirken, wenn es uns einmal nicht mehr gibt. Wir können etwas davon erkennen durch die leise Stimme von Gottes Geist in uns. Vielleicht ist es wie eine Spur in jedem Leben, die es zu finden gilt. Ein Pfad, der schon angelegt ist, eine Richtung, eine innere Überzeugung. Und dieses Gute, um das wir wissen, das sollen wir auch tun. Das, was Gott jedem vor die Füße legt, was sich in unserem Alltag manchmal auch ganz unscheinbar ergibt. Das heißt auch, wir müssen nicht alles tun. Der Verantwortungshorizont eines einzelnen Menschen ist begrenzt. Dieser Satz soll uns also nicht überfordern, aber im positiven Sinne herausfordern. Er soll klarstellen, dass Gott uns wissen lässt, wo wir uns einsetzen sollen, wo er unser Mitwirken zum Guten gebrauchen will. Ganz so, wie es in Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. In manchem ist vielleicht die Übersetzung Martin Luthers geläufiger. Da heißt es nämlich, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es gibt sie also, diese guten Dinge, die wir tun sollen, die Gott ganz individuell für jeden Einzelnen vorbereitet hat. Glaubst du das, dass Jesus Christus dich für ganz bestimmte Aufgaben, die er vorbereitet hat, gebrauchen möchte? Egal, wie alt du bist. Ich fand das sehr ermutigend von Schwester Hildegard, die ich ja auch noch kennenlernen durfte, dass sie noch so aktiv ist. Sie nicht fragt, ich bin jetzt in Rente, ich bin zu alt. Nein, sie tut gute Dinge immer noch. Finde ich sehr ermutigend. Ja, egal wie begabt du bist, wie fähig du dich selber hältst, das, was Gott dir vor die Füße legt, was er dir deutlich macht, das sollen wir auch umsetzen. Und unser Text endet mit der Aussage, denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Und in älteren Bibelübersetzungen wird es noch viel schärfer formuliert. Da heißt es zum Beispiel, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wenn wir mal schauen, wie Sünde definiert wird, was es vom Ursprung her bedeutet, nämlich Trennung von Gott, dann heißt das, wer das, was Gott einem individuell vor die Füße legt und aufträgt, was wir tun sollen, verweigert, der lässt unweigerlich zu, dass eine Trennung entsteht zwischen ihm und Gott. Dass man sich von Gott entfernt. Ja, es scheint fast unmöglich, nah bei Gott zu sein und gleichzeitig das zu ignorieren, was er uns vor die Füße legt, was er uns aufträgt. Sicher, es ist wahr, dass Gott jedem Menschen nachgeht und darum wirbt, ihm wieder näher zu kommen. Er gibt keinen auf, auch wenn sich jemand von ihm entfernt hat. Und es besteht immer die Chance, zu Gott zurückzukommen. Aber besser ist es doch, wir lassen das gar nicht erst dazu kommen. Wir entfernen uns am besten gar nicht von Gott, indem wir auch mutig die Schritte gehen, die er uns weist. Und vielleicht taucht in unseren Gedanken da auch noch manche alte biblische Lebensweisheit auf, wie aus Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Berücksichtigen wir das bei unserer Lebensgestaltung und bei wichtigen Entscheidungen, dass es im Leben zuallererst um den Schatz geht, um die Schätze geht, die wir uns im Himmel sammeln. Schätze und Werte, die weder Motten noch Rost zerfressen. Oder heute würden wir vielleicht eher sagen, Schätze, die weder durch eine Immobilienkrise oder einen Aktiencrash zerstört werden können. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Und wir wähnen uns ja manchmal in Sicherheit, aber wie man immer wieder mitbekommt, auch letztes Jahr dieser Diebstahl im Louvre, also Diebstahl gibt es auch in unserer Zeit immer noch. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein, so heißt es weiter in Matthäus 6, Vers 21. Und darum geht es letztlich. Wofür schlägt unser Herz? Wofür unser Herz schlägt und wofür wir uns mit unserer ganzen Kraft einsetzen, was uns am wichtigsten ist im Leben. Darum geht es. Sind wir da gerade mit ganzem Herzen bei Gott und bei seiner Sache, bei seinem Reich? Ich denke, wenn wir so Jesus-zentriert leben, dann können wir auch getrost Zukunft planen, auch berufliche oder andere große Ziele ins Auge fassen. Immer in dem Bewusstsein, dass unser Gott die Geschicke lenkt und das Geplante umgesetzt werden wird, wenn er es will und für gut befindet. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns wieder bewusst machen, worin dieses Gute besteht, das wir heute und morgen tun können, wofür wir persönlich gebraucht werden, was unsere Mitmenschen brauchen, was wir ihnen geben können, auch wenn es Mühe macht. Und es ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, sich Mühe zu machen um unsere Mitmenschen. Und ich möchte Sie einladen, einfach die folgenden Fragen mal in die kommende Woche mitzunehmen. Was braucht dein Umfeld? Was braucht die Welt von dir? Was will Gott durch dich persönlich bewirken? Was legt er dir vor die Füße, was du mit seiner Hilfe und Kraft schaffen kannst? Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir stehen vor dir und bitten dich um Weisheit zu erkennen, was das Gute ist, das du jedem individuell vor die Füße legst, damit wir es als unsere Aufgabe annehmen und tun. Zeige uns diese Wege, die wir unbedingt gehen sollen, weil es deine Wege sind und weil du uns genau da zum Segen setzen willst. Sei du der Antrieb und der Mittelpunkt all unserer Planungen für die Zukunft. Denn bei dir sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Leite uns da auch durch deinen guten Geist. Und wir bitten dich, führe uns und geh mit uns auch in den kommenden Wochen und Monaten. Amen.